Katechismusreihe bei Radio Horeb. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Michael Wielert. Ich begleite Sie durch diese Sendung. Und als Experten sozusagen ist unser Referent wieder zugeschaltet, wie immer am Dienstag, Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Guten Tag, Herr Dekan.
Grüße Gott.
Wir hatten letzte Woche bereits ein spannendes Thema mit den Sakramentalien und haben festgestellt, dass es um dieses Thema auch nach wie vor viele Fragen gibt und werden heute natürlich auch ein weiteres Thema unter den Sakramentalien aufschlagen. Es heißt die Volksfrömmigkeit. Wir steigen einfach gleich mit dem ersten Artikel ein, denn Zeit, um nachzufragen und sich über diesen Artikel im Katechismus zu unterhalten, das haben wir dann gleich anschließend. Es ist der Abschnitt 1674. Die Katechese soll nicht nur der sakramentalen Liturgie und den Sakramentalien Beachtung schenken, sondern auch den Frömmigkeitsformen der Gläubigen und der Volksreligiosität. Der religiöse Sinn des christlichen Volkes hat von jeher in mannigfaltiger Frömmigkeitsformen Ausdruck gefunden, die das liturgische Leben der Kirche umgeben, wie die Reliquienverehrung, das Aufsuchen von Heiligtümern, die Wallfahrten und Prozessionen, die Kreuzwegandachten, die religiösen Tänze, der Rosenkranz und die Medaillen.
Hier ist eine Fülle von Volksfrömmigkeitsformen angesprochen, Volksreligiosität. Das heißt, dass es von den Gläubigen aufgenommen wird, wie zum Beispiel die Reliquienverehrung. Wir erleben das ja zum Beispiel bei Sportlern, wenn die schauen, dass sie von denen ein Stücklein vom Gewand erwischen, das ist also das Größte. Und bei Versteigerungen, was kriegen die für Summen zusammen, wenn sie bei Benefizveranstaltungen die Trainingssachen da versteigern oder an Fußball. Reliquienverehrung ist in der Kirche natürlich von Anfang an da gewesen, indem man zu den Gräbern der Märtyrer gegangen ist. Und es war der heilige Ambrosius, der dann die Reliquien zum Beispiel ins Gotteshaus genommen hat und beim Altar die Reliquien aufbewahren ließ. Also Reliquienverehrung, das ist etwas, was in die ältesten Zeiten der Kirche zurückreicht. Und gerade in der Barockzeit, als man die Katakomben in Rom entdeckt hat. Und da hat man dann ja also Heilige nach überall hin transportiert. In vielen Kirchen können Sie auf den Altären ganze Leiber von Heiligen sehen, Reliquien, die sehr schön gefasst sind. Klöster haben sich darum bemüht, Klosterarbeiten sind entstanden, wunderbare Sarkophage, wo man dann den Heiligen sozusagen, der hier der Auferstehung hat, sehen kann, Reliquienverehrung. Dann das Aufsuchen von Heiligtümern. Das war ja schon auch sehr früh da, dass man sich auf Pilgerfahrt gemacht hat. Die heilige Kaiserin Helena, die hat eine Pilgerfahrt ins Heilige Land unternommen, um dort das Heilige Kreuz zu suchen, um dort an der Krippe zu sein. Also da hat es schon, das ist also schon im 4. Jahrhundert gewesen, wo Pilgerfahrten unternommen worden sind. Und das hat durch die Jahrhunderte hindurchgegeben. Denken Sie an die heilige Birgitta, die auch eine Pilgerfahrt ins Heilige Land unternommen hat. Viele, viele Heilige. Der heilige Richard, der heilige Willibald, Munibald waren auch Pilger, die es dann später zum Beispiel dann nach Rom verschlagen hat oder nach Konstantinopel. Und die Angelsachsen, die haben sie immer wieder auf den Weg gemacht hin nach Rom. Oder schauen Sie den heiligen Korbinian an, der nach Rom gepilgert ist. Und da gibt es ja dann die berühmte Geschichte mit dem Bären, der sein Reittier zerfleischt hat und dem dann der Korbinian seinen Sattel aufgelegt hat. Dieser Bär, der inzwischen im Wappen vom Papst Benedikt dem 16. gelandet ist. Der heilige Ulrich, der hat sich mehrfach nach Rom auf den Weg gemacht. Der heilige Bonifatius war immer wieder auf dem Weg nach Rom. Das ist also etwas, durch die Jahrhunderte hindurch die Heiligtümer aufzusuchen. Wenn man nach Rom gepilgert ist, hat man dann die Hauptkirchen aufgesucht. Das hat dazugehört. Und so ist es bis zum heutigen Tag. Die Wallfahrten, unzählig viele Wallfahrten, sind gerade im Mittelalter entstanden. Es hat dann auch Einbrüche gegeben. In der Zeit der Säkularisation zum Beispiel, da wurden die Wallfahrten verboten. Es hat auch Zeiten gegeben, zum Beispiel während des Zweiten Weltkrieges, wo das Wallfahren verboten war. Es hat immer Pfarreien gegeben, die trotzdem ihre Wallfahrten gemacht haben. Sie haben es dann halt auf andere Weise gemacht. Also unzählig viele Wallfahrten gibt es bei uns, Frömmigkeit, wo dann auch die entsprechenden Lieder gesungen werden, Litaneien gebetet werden. Da gibt es also auch ganz bestimmte Bräuche, die damit verbunden sind. In meiner Pfarrei ist zum Beispiel so, da gibt es in Balzhausen eine Wallfahrt, die ist von einer Bäuerin ins Leben gerufen worden. Das waren Hungerjahre, wo das Getreide auf den Feldern verfault ist. Und da ist sie mit ihren Mägden hin nach Bieberbach zum Heiligen Kreuz, zum Herrgöttle von Bieberbach gepilgert und hat da ihre Zuflucht gesucht. Und daraus ist dann eine Privatwallfahrt entstanden und inzwischen ist eine Pfarreiwallfahrt geworden. Wallfahrten, Prozessionen, unzählige viele Lichterprozessionen sind im Laufe des Jahres, zum Beispiel gerade im Monat Mai oder dann am 15. August. Maria Vesperbild ist immer ein Ziel von einer großen Lichterprozession am Pfingstmontag. Und dann am 15. August, da kommen Tausende. In diesem Jahr waren wir dabei 20.000 da, die an der Lichterprozession teilgenommen haben. Aber zur gleichen Zeit sind in unserem Dekanat kleine Lichterprozessionen in bestimmt 5 Pfarreien, wo man ebenfalls eine Lichterprozession macht. Natürlich nicht in dem großen Rahmen, aber ebenfalls Lichterprozession. Ich möchte nicht wissen, wie viele Tausende gerade am 15. August unterwegs sind, um an einer Lichterprozession teilzunehmen, zu beten und zu singen, die Anliegen hin zum lieben Gott zu bringen, vereint mit der Fürbitte Mariens. Dann die Kreuzwegandachten. Die Kreuzwegandachten, die sind etwas rarer geworden. Früher hat man die viel stärker gepflegt, die Kreuzwegandachten. Es war ja auch so, dass nicht alle Kirchen einen Kreuzweg hatten. Die Kreuzwege sind eigentlich im 19. Jahrhundert dann nahezu in alle Kirchen gekommen. Aber wenn Sie zum Beispiel in die Wieskirche kommen, finden Sie dort keinen Kreuzweg. Der hat also von Anfang an keinen Kreuzweg gehabt, weil es eine Kirche ist zum gegeißelten Heiland, wo das Leiden ohnehin stark im Mittelpunkt steht. Dann religiöse Tänze, da fällt mir jetzt nichts ein, die sind mehr in Indien oder sonst wo, aber bei uns kommt es inzwischen auch auf, dass man so Tänze macht. Dann natürlich der Rosenkranz. Der Rosenkranz, der ist ein Begleiter für viele Menschen und in vielen Pfarreien kommen die Gläubigen täglich zum Rosenkranz zusammen und dort, wo sie nicht zusammenkommen zum Rosenkranz, da haben sie ja die Möglichkeit, im Radio Horeb oder im KTV den Rosenkranz mitzubeten. Das wird von vielen sehr geschätzt, dass sie da eine Möglichkeit haben, den Rosenkranz mitzubeten. Denn wenn man ihn allein betet, da kommt man gerade, wenn man älter ist, oft raus und weiß dann nicht mehr, wo man gewesen ist. Und so kann man dann schön mitbeten. Und das wird von vielen, vielen sehr geschätzt. Der Rosenkranz war für viele Menschen durch die Jahrhunderte hindurch ein treuer Begleiter. Zum Beispiel Kaiser Karl V. hat nie eine Entscheidung getroffen, ohne dass er vorher den Rosenkranz gebetet hätte. Papst Johannes der 23., es war ein großer Rosenkranzbeter, der hat jeden Tag alle 3 Rosenkränze gebetet. Und das hat ihm sicher auch diese innere Ruhe und Gelassenheit gegeben, die er besessen hat, um viele Dinge so einfach gelassener zu nehmen. Wir wissen ja von ihm, dass er einmal gesagt hat, Angelo, nimm dich nicht so wichtig, habe ein Engel zu ihm gesagt, als er auch nicht richtig fertig geworden ist und nicht wusste, wie mit einer Entscheidung, wie er da das machen soll. Angelo, nimm dich nicht so wichtig, als ein Bischof zu ihm gekommen ist und geklagt hat. ja, ich leide so unter der Verantwortung, die er jetzt als Bischof zu tragen hat, dann hat der Bischof, hat der Papst zu ihm gesagt, schauen Sie, so ist mir es auch gegangen. Und da ist der Engel gekommen und hat gesagt, Angelo, nimm dich nicht so wichtig. Der Rosenkranz ist also ein großer Helfer, ein guter Begleiter. Man kann den Rosenkranz nur allen sehr warm ans Herz legen. Manche tun den Rosenkranz immer ein bisschen so runterreden und sagen, dass Jugendlichen und Kindern kann man das nicht zumuten. Vor kurzem habe ich einer Lehrerin erzählt, sie ist als kleines Kind immer von ihrer Oma mitgenommen worden zum Rosenkranz. Und das war so schön, habe ich da immer mitgenommen worden von der Oma und die anderen Leute, die da zum Rosenkranz kommen, bin, haben wir dann wieder ein Bonbon zugesteckt oder was. Also sie denkt heute noch gerne zurück, wie sie zum Rosenkranz mitgenommen worden ist. Natürlich andere, die werden sagen, ja, das war für mich also langweilig. Aber der Rosenkranz, ich denke mir das jedes Mal, wenn bei uns ein Sterbefall ist. Da werden Rosenkränze gebetet, Sterberosenkränze, bis derjenige begraben wird. Und das, da kommen Leute zusammen, da betet man mit an den Rosenkranz und das ist eine unglaublich tröstliche Sache auch für die Angehörigen. Also man soll solche Dinge nicht unterschätzen und glücklich die Pfarrgemeinden, wo das noch der Fall sein kann. Natürlich in den großen Orten, in den Städten ist das alles nicht mehr der Fall, aber in den Dörfern, da soll man das pflegen. Und schließlich die Medaillen. Die Medaillen, das ist ja immer auch ein Bekenntnis des Glaubens. Wenn man eine Medaille trägt, wo man sich zu jemand bekennt und gleichzeitig auch den Schutz erfleht. Den Schutz zur Gottesmutter, den Schutz des heiligen Benedikt. Es gibt ja so verschiedene Medaillen. Die wundertätige Medaille, da gibt es ja viele Geschichten davon, dass die also auch dem, der Hilfe sucht, dass da die Mutter Gottes in besonderer Weise dem ihre Hilfe zuwendet.
Lieber Dekan Gschwind, vielen Dank. Soweit. Volksfrömmigkeit ist natürlich auch immer ein Ausdruck des Volkes, seiner Frömmigkeit, so wie das Wort es ja auch schon sagt. Sie haben jetzt schon vieles angesprochen, was auch in dem ersten Artikel zur Sprache kam. Ja. Was würden Sie sagen, sind vielleicht neue Dinge der Volksfrömmigkeit, die wir heute in unserem Jahrzehnt, in dem neuen Jahrtausend entdecken?
Ja, es brechen ja immer wieder Dinge auf. Schauen Sie zum Beispiel die Anbetung. Die Anbetung der Jugendlichen. Von der Jugend 2000 ausgehend, Totus Tuus und andere, die haben ja wieder ganz neu entdeckt auch die Anbetung. Das ist ja auch etwas, was zu kurz gekommen ist vielleicht in den vergangenen Jahren. Volksfrömmigkeit. Volksfrömmigkeit, da gehören natürlich auch die Lieder her. Es gibt ja, also man merkt es ja immer wieder, es gibt wieder Aufbrüche an Liedern, aber es gibt auch so ganz vertraute Lieder, also die ans Herz gehen. Und das ist auch ein Stück Volksfrömmigkeit. Das wird auch manchmal unterschätzt. Und wenn ich zum Beispiel daran denke, das Lied Segne du Maria. Segne du Maria, das ist ja von vielen Geistlichen sehr verpönt gewesen. Also mein Chef, mein Stadtpfarrer, bei dem ich Kaplan war, der hat das Lied völlig abgelehnt. Das durfte, wenn der Maiandacht gehalten hat, da durfte das nie gesungen werden. Und ich habe in den Außenstellen, war ich zuständig für die Maiandacht, ich habe das natürlich gesungen. Nicht um den Chef zu ärgern, sondern weil das einfach ein Stück Volksfrömmigkeit auch war. Und die Leute, die haben sich gefreut und die haben das gesungen und die sind auch zu den Maiandachten gerne gekommen, weil man Lieder gesungen hat, die jeder gerne singt. Und das ist auch Volksfrömmigkeit.
Also da verbirgt sich wirklich vieles drunter, den, wie wir unseren Glauben ausdrücken, auch im Alltag. Das Wallfahren hat ja auch eine ganz neue Bedeutung bekommen. Ja. Und an was ich auch denke, was früher völlig undenkbar gewesen wäre, sind die großen Treffen mit dem Papst, wenn er unterwegs ist. Wir haben es dieses Jahr in Österreich gesehen, letztes Jahr hier in Deutschland. So ganz große Messen mit Zehntausenden von Leuten, das hat es früher eigentlich nicht gegeben.
Ach, da waren wir doch im Paris-Blatt, dass da 1 Million Jugendliche gekommen sind. Die waren weg, die haben das so geguckt und dass das eine Geschichte gewesen ist, wo alles so friedlich abgelaufen ist. Das haben sie ja in Köln erlebt. Also beim Weltjugendtag, das war ja genauso, da hat alles gesagt, ja, ist das ein Erlebnis, das zu sehen, wie Jugendliche miteinander umgehen, wie die mit anderen umgehen, also das war ja ein Erlebnis. Schauen Sie jetzt den Pilgerweg nach Santiago de Compostela, der wird ja ganz neu entdeckt. Der Harpe Karkelin geht diesen Weg und schreibt ein Buch darüber, das ist ein Bestseller geworden. Also da, wir haben in unserer Pfarrei eine Fußwallfahrt in die Wieskirche. Ein Sohn unserer Pfarrgemeinde von Beitzhausen, Hyacinth Gassner, war Abt in Steingaden und dem ist ja die Geschichte mit dem Wieswunder widerfahren. Das heißt also, die Frau Lori, die kam zu ihm mit dem Tüchlein und hat gesagt, gegeißelte ein und hat geweint. Er hat dann gesagt zu ihr, sie soll still sein, aber sie war nicht still und dann entstand diese Wallfahrt. Und wir haben dann zu seinem 300. Geburtstag eine Fußwallfahrt in die Wies gemacht. Ich habe das eigentlich so als einmalige Geschichte damals aufgezogen. Da geht man also immer vom Freitag nach Fronleichnam bis zum Sonntag. Also es ist Freitag, Samstag bis Sonntagmittag. Also um 11 Uhr nimmt man dann am Gottesdienst in der Wieskirche teil. Man muss übernachten, es ist also ein weiter Weg. Das haben wir 1992 erstmals gemacht. Seitdem geht man jedes Jahr und mit wachsenden Zahlen. In diesem Jahr waren es 100 Leute, die da mitgelaufen sind. Jugendliche, ältere Leute, die Jüngsten waren 10 und die Ältesten waren über 70.
Also auch neue Wege der Volksfrömmigkeit, neue Dinge werden entdeckt. Oder auch das Pilgern, dass man oft ja nicht mehr so gemacht hat, sondern man hat eher Jahre mit Urlaub gehen verbunden und plötzlich wird der Pilgerweg auch als Urlaub entdeckt wieder.
Ja, das wird auch entdeckt als eine Erfahrung. Wenn man miteinander einen Weg geht, bei uns ist ja von Vesperbeet ausgehend eine große Wallfahrt nach Ettal. Und es geht immer. Das geht also 8 Tage lang. Das ist also eine ganz große Fußwallfahrt. Und von Jahr zu Jahr gehen da mehr mit. Inzwischen haben sie 3 große Gruppen. Sie wissen schon gar nicht mehr, wo sie die Leute alle unterbringen zu übernachten. Das ist ja das nächste Problem. Das ist ja eine logistische Frage dann auch, wie man die alle unterbringt. Aber da Turnhallen, alles Mögliche braucht man dann, um die vielen Fußwallfahrer dann unterzubringen.
Bevor wir auch noch den Hörern die Möglichkeit geben, mitzusprechen, gehen wir noch weiter unter dem Artikel Die Volksfrömmigkeit, der Abschnitt 1675. Die Ausdrucksformen setzen das liturgische Leben der Kirche fort, ersetzen es aber nicht. Sie sollen unter Berücksichtigung der liturgischen Zeiten so geordnet werden, dass sie mit der heiligen Liturgie zusammenstimmen, gewissermaßen aus ihr herausfließen und das Volk zu ihr hinführen, da sie ihrer Natur nach ja weit über diesen steht.
Ja, das tun diese Formen natürlich, weil sie dann hinführen zur heiligen Messe, weil sie hinführen zum Gottesdienst. Also der Gipfel dieser Wallfahrten ist ja immer die Feier der Liturgie dann. Schau bei der Lichterprozession in Maria Vesperbeet zum Beispiel, da kommt jedes Jahr ein Bischof und da wird die Eucharistie gefeiert und dann entwickelt sich die Lichterprozession. Wir haben bei uns in der Pfarrei Andacht, aber wie gesagt, das gipfelt in der Regel ja in einer gottesdienstlichen Feier. Es ist also nicht nur etwas, so ein besserer Spaziergang. Das gilt ja auch von den Flurprozessionen. Die Flurprozessionen, die spielen ja auch immer eine Rolle um den Himmelfahrtstag herum, also wo man da die Bittgänge macht. Auch das hat eine lange Tradition, die gehen bis ins 6. Jahrhundert zurück und die werden auch jetzt wieder viel stärker von den Leuten mitgetragen. Gerade jetzt Umwelt und all die Fragen, da sieht man schon auch, dass da das Gebet schon auch eine wichtige Rolle spielt.
Der nächste Abschnitt, 1676. Es braucht pastorales Unterscheidungsvermögen, um die Volksfrömmigkeit zu stützen und zu fördern und, falls nötig, den religiösen Sinn, der solchen Andachten zugrunde liegt, zu reinigen und zu berichtigen, damit diese Andachten die Kenntnis des Mysteriums Christi immer mehr zur Entfaltung bringen. Ihre Feier untersteht der Obhut und dem Urteil der Bischöfe und den allgemeinen Normen der Kirche. Die Religiosität des Volkes ist in ihrem Kern eine Ansammlung von Werten, die mit christlicher Weisheit auf die großen Existenzfragen Antwort gibt. Die katholische Volksweisheit hat eine Fähigkeit zur Lebenssynthese. So führt sie in schöpferischer Weise das Göttliche und das Menschliche Christus und Maria, Geist und Leib, Gemeinschaft und Institution, Person und Gemeinschaft, Glauben und Vaterland, Verstand und Gefühl zusammen. Diese Weisheit ist ein christlicher Humanismus, der von Grund auf die Würde der jeder Person als Kind Gottes bejaht, eine grundsätzliche Brüderlichkeit begründet, lehrt, der Natur zu begegnen und die Arbeit zu verstehen und Gründe zur Freude und zum Humor auch inmitten eines sehr harten Lebens bereitstellt. Diese Weisheit ist auch für das Volk ein Grundprinzip für sein Unterscheidungsvermögen, ein vom Evangelium getragener Instinkt, aufgrund dessen es spontan begreift, wann in der Kirche dem Evangelium gedient wird und wann es ausgehöhlt und durch andere Interessen erstickt wird.
Ja, das ist aus einem Dokument von Puebla zitiert und das ist natürlich Südamerika. Und in Südamerika ist ja die Volksfrömmigkeit auch zu Hause. Also da ganz überschwänglich, wenn man da Bilder sehen, wie das da auf und zu geht, wenn man da einen Film sieht, wie die bei Festen das Ganze gestalten. Also da ist natürlich schon viel da an Volksfrömmigkeit. Aber die Kirche muss ja immer wieder suchen, dass das dann schon hinführt zur Mitte auch. Dass das also nicht bloß feste Feiern ist, sondern dass das auch hinführt zu Christus, hin zum lieben Gott. Das ist also schon immer sehr, sehr wichtig. Herz und Verstand, alles gehört zusammen. Es war ja immer schon so, dass es dann so Bewegungen gegeben hat, die der Volksfrömmigkeit, ja, die wieder in die Schranken gewiesen hat, könnte man sagen. Gerade die Zeit der Aufklärung. Da sind die Wallfahrten dann verboten gewesen, da sind die eingeschränkt worden, da sind die mit Auflagen versehen worden. Man hat also gesagt, die Leute laufen bloß immer davon und laufen von der Arbeit weg. Die gehen zum Wallfahren bloß, damit sie sich daheim von der Arbeit drücken können. Oder manche machen sich auf große Pilgerfahrten, damit sie ihre unehelichen Kinder nicht zahlen müssen. Also da hat es natürlich schon immer auch solche Dinge gegeben. So ganz fromm waren nicht immer alle Beweggründe, die da manche da zum auf große Pilgerfahrt getrieben haben oder die zum Wallfahrt gegangen sind. Das waren also das war der Tourismus früherer Zeiten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also es war nicht immer alles bloß von der Frömmigkeit getrieben und aber das war schon so die Grundlage und da gab es dann immer wieder so Gegenbewegungen und Pfarrer, die schwer dagegen gewettert haben, dass ihre Leute dauernd zum Wallfahren gehen, sind natürlich dann auch nicht daheim in Kirche gegangen, die sind dann woanders hingegangen. Da wurde es dann auch zur Pflicht gemacht, dass man die Osterbeichte zum Beispiel in der Heimatpfarrei ablegen muss. Das ganze Jahr über konnte man auch woanders zum Beichten gehen, aber die Osterbeichte, die musste in der Heimatpfarrei abgelegt werden und da hat es ja dann die Beichtbildchen gegeben und das war unten dann perforiert und da muss man dann den Beichtzettel auch abgeben. Also da sind die Mütter, die Väter dann zum Pfarrer kommen und haben für ihre Familie die Beichtzettel abgegeben, hat der Pfarrer ganz genau gesehen, wer beim Beichten war und wer noch nicht beim Beichten war. Also was könnte man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen.
Dekan Gschwind, wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause, hören etwas Musik und geben gleichzeitig unseren Hörern die Möglichkeit anzurufen, sich einzuschalten, vielleicht auch Fragen stellen zu dem Thema Volksfrömmigkeit. Sie haben eben schon gesagt, dieses Dokument ist aus Puebla, Südamerika. Da vermischt sich natürlich vieles auch mit Riten, die von früher her noch da sind, die auch in verschiedenen Ländern anders eingebunden werden in das kirchliche Leben. So hat vermutlich auch jeder Kontinent seine eigene Volksfrömmigkeit entwickelt. Viele verschiedene Dinge, die wir mehr oder weniger natürlich verstehen. Katechismus bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch über das Thema die Volksfrömmigkeit. Per Telefon zugeschaltet ist unser Referent, Dekan Ludwig Gschwind. Herr Dekan, wir haben eben schon etwas über das Pilgern gesprochen, das ganz neu in Mode gekommen ist. H.P. Kerkeling hat ein Buch geschrieben und plötzlich ist dieses Buch Bestseller und jeder kennt den Pilgerweg, St. Jakob, den Weg nach Compostela. Viele haben dieses Buch gelesen, jetzt auch das Hörbuch kann man hören, wo er selbst diese Erfahrungen aus dem Jahre 2001, was ja schon einige Zeit her ist, beschreibt, die er da gemacht hat. Das Pilgern ist also für viele wieder eine Möglichkeit, Gott zu finden, Gott näher zu kommen. Was würden Sie jemandem empfehlen, der sagt, mir hat das eigentlich gut gefallen, was ich vielleicht bei H.P. Kerkeling gelesen habe, mir irgendwie auch hier bei Radio Horeb, wenn über Pilgern gesprochen wird, über Menschen, die unterwegs sind mit einem Ziel, dann kribbelt es mich. Ich möchte auch pilgern. Was würden Sie sagen, muss man dabei zum Beispiel beachten? Wo würden Sie sagen, gibt es auch Pilgerorte bei uns in der Nähe, die nicht so weit weg sind, wo man vielleicht mal eine Eintagesausfahrt machen kann oder auch einen eintägigen Fußmarsch? Das hängt natürlich davon ab, wo man ist. Und wie sollte man da rangehen? Braucht man ein Anliegen, um zu pilgern? Darf man einfach so lospilgern? Gibt es bestimmte Orte, wo man hinpilgern kann mit einem Anliegen? Wie sieht das aus?
Ja, natürlich kann man sich ein Ziel aussuchen. Es gibt ja viele Ziele bei uns in Bayern und nicht nur in Bayern, überall bei uns in Deutschland, in Österreich, wo Sie sind, finden Sie ja wunderbare Wallfahrtsorte und wo man dann eben sich auf den Weg macht. Ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich auf den Weg zu machen. Meine Ministranten, die machen immer eine Wallfahrt mit dem Fahrrad. Die machen immer eine Fahrradpilgerfahrt, auch in die Wieskirche. Und da übernachten sie dann einmal und sind dann mit den Fußpilgern dann gemeinsam, kommen sie dann an, um den Gottesdienst dann mitzufeiern. Also das muss man selber rausbringen, wie man das macht. Natürlich muss man darauf achten, erstens, dass man gut zu Fuß ist. Also ich meine, wenn man schon nicht gut zu Fuß ist, kann man sich auf sowas nicht gerade einlassen. Und dann muss man schauen, dass man gut Schuhwerk hat. Das ist ja auch wichtig. Und dann braucht man die entsprechende Ausrüstung, dass man für jedes Wetter auch gerichtet ist. Also bei uns ist ja nicht immer gerade so, dass die Sonne scheint. Es kann ja auch mal richtig regnen und da muss man also auch dafür gerüstet sein. Und dann muss man sich vielleicht, das sieht man ja, das muss man einem Einzelnen ja auch wissen, wie viel man sich da vornehmen kann. Und am besten ist natürlich, wenn mehrere miteinander das machen. Natürlich kann man allein das auch machen. Ich habe vor vielen Jahren eine besondere Pilgerfahrt gemacht mit dem Fahrrad zu den deutschen Kaiserdomen. Das ist natürlich eine besondere Pilgerfahrt, die deutschen Kaiserdome aufzusuchen und dort mal zu verweilen und beten zu verweilen. Das ist also jetzt kein besonderer Gnadenort, aber es ist also kunsthistorisch und glaubensmäßig natürlich die ganze Geschichte, da hat man Vorsicht. Aber es gibt also unzählig viele Wallfahrtsorte. Ich denke jetzt dran ans Käppele in Würzburg zum Beispiel oder 14 Heiligen, wie viele pilgern dorthin oder Altötting natürlich oder dann in Österreich Mariazell. Da gibt es also unzählige viele Möglichkeiten. Man kann natürlich auch ein Stück mit dem Auto fahren und dann zu Fuß den Rest machen, also gibt es viele Möglichkeiten, das dann betend zu verweilen oder dann eben auch still, ganz einfach im Betrachten dazu gehen. Also man muss ja nicht einen Rosenkranz nach dem anderen beten, man kann da auch still ein Stück gehen und verweilen einfach und auch Gott danken für all das, was er einem schenkt. Man muss ja nicht immer bloß bitten, man muss ja nicht immer bloß ein Anliegen haben, man kann ja manchmal auch bloß dankbar dafür sein, dass man gesund ist und dass mit den Kindern alles gut geht und das dann einfach auch dankbar hin vor Gott tragen. Gemeinsam mit Maria, gemeinsam mit dem Heiligen, der da besonders verehrt wird.
Sie haben das eben schon angesprochen, pilgern kann man alleine, pilgern kann man auch in der Gruppe. Ich habe das Buch von H.P. Kerkeling auch unlängst gelesen. Er ist am Anfang alleine losgepilgert, auch ohne Freunde, ohne etwas auszumachen, hat also auf dem Pilgerweg niemand gekannt. Nach 3 Wochen kam er dann aber an den Punkt, wo er gesagt hat, ich brauche jetzt jemand neben mir, ich brauche jemand zum Reden, ich brauche jemand zum Austausch, ich möchte nicht mehr alleine sein. Wie viel am Pilgern, egal ob man jetzt 4, 5 oder 4, 5 Wochen unterwegs ist oder auch nur einen Tag, ist das immer auch eine persönliche Sache, aber auch eine Gruppensache. Also sollte man sich immer, wenn man pilgert, nicht nur alleine auf den Weg machen, aber auch dem Alleine-Sein, dem mit Gott sich auseinandersetzen, Raum geben. Soll beides beim Pilgern Raum haben?
Ja, sicher. Das wird auch immer wieder der Fall sein. Auch wenn man jetzt mit einer Gruppe geht, wird man ja auch ein Stück weit auch allein sein. Es ist also nicht so, dass man da, gerade wenn man dann miteinander betet, das ist ja auch ein Stück für sich sein, weil man ja mit seinen eigenen Gedanken dann auch unterwegs ist. Also man schwätzt ja auch nicht in einer Tour mit anderen. Ja, also natürlich gehört der Austausch dazu. Und gerade wenn man dann die Pausen macht und wenn man dann seine Brotzeit macht und wenn man dann eben verweilt, da spricht man dann miteinander oder wenn man dann seine Blasen verbindet und so weiter. Das gehört ja auch zum Pilgern dazu. Das wird ja manchmal vergessen, dass da zwischendurch auch Blasen gibt. Und dass der eine oder andere vielleicht, und da ist dann schon gut, wenn es mehr sind, dass der eine oder andere vielleicht gar nicht mehr so kann. Und da ist ja heute, wenn da so eine größere Gruppe unterwegs ist, da ist dann ein Fahrzeug dabei, der den dann auflädt und der den dann versorgt und lauter solche Dinge. Und man braucht ja gerade, wenn man mit einer größeren Gruppe unterwegs ist, dann kann man vielleicht auch einen Teil seines Gepäcks da mit dem Auto mitgeben und muss da nicht alles im Rucksack mittragen. Also das sind dann die Vorteile einer größeren Gruppe. Während wenn man allein ist, dann muss halt deine Sache alles dabei haben.
Ich lese hier im ersten Artikel, den wir vorher gehört haben, zum Beispiel, dass Volksfrömmigkeit auch Kreuzwegandachten, religiöse Tänze, Rosenkranz und die Medaillen gehören. Später im Katechismus bei den Kurztexten steht, die Kirche ist darauf bedacht, die Volksfrömmigkeit durch das Licht des Glaubens zu erhellen. Sie begünstigt diejenigen Formen, in denen sich ein dem Evangelium entsprechendes Gespür und eine menschliche Weisheit äußern und die das christliche Leben bereichern. Die Volksfrömmigkeit hat natürlich verschiedene Seiten. Denken wir jetzt zum Beispiel an religiöse Tänze, wenn diese in den Gottesdienst, in eine Andacht mit einfließen. Wir alle kennen, die Gemeinde besteht aus vielen Schafen. Den einen gefällt das, den anderen vielleicht nicht. Wie kann man das jetzt unterscheiden? Denn für den einen ist es vielleicht für sein christliches Leben bereichernd, für den anderen ist es eher ein Anstoß.
Ja, also ich meine, da muss man schon ein gewisses weites Herz haben, weil bei uns ist es ja nicht so daheim mit den religiösen Tänzen. Das ist eine Sache, die ist in Afrika, die ist in Südamerika, wo gerne und immer getanzt wird und natürlich dann auch das in den Gottesdienst Indien zum Beispiel, wo das dann einfließt und dann die ganz bestimmte Ausdrucksformen auch der Anbetung, der Gottesverehrung sich da ausdrücken. Es ist bei uns ja nicht so sehr der Fall, aber inzwischen hat sich das in manchen Vereinen schon auch etabliert, wo der Frauenbund dann so einen Tanz einstudiert, den man dann irgendwann beim Gottesdienst als Meditation zum Besten gibt. Also da gibt's Verschiedenes. Das kommt ja auch immer auf den Gottesdienstraum an. Also in manchen Kirchen, da können sie das ja kaum machen, weil sich da vorne im Altarraum gar nicht die Möglichkeit gibt, weil gar nicht so viel Platz ist. Aber dann in modernen Kirchen, da haben sie da eine gewisse Bühne und da können sie das dann auch machen. Also das, ich habe das auch schon erlebt bei Pfarreinführungen. Als Dekan muss man ja den neuen Pfarrer einführen. Da habe ich das auch schon erlebt, dass dann eine bestimmte Gruppe da einen religiösen Tanz einstudiert hat. Aber da bräuchte man natürlich schon immer ein Stück Interpretation, was das auch bedeuten soll. Da werden dann Lichter geschwenkt und was weiß ich alles und Tücher umeinander gewedelt. Also das ist nicht jedermanns Sache. Aber wenn es meinen, also ich habe nichts dagegen.
Wenn wir jetzt vom religiösen Tanz noch ein bisschen weitergehen, eine Sache, die bei uns immer wieder zur Sprache kommt, das sind natürlich Jugendgottesdienste. Gottesdienste, die von Jugendlichen gestaltet werden. Ich mache ganz unterschiedliche Erfahrungen in den Gemeinden, in denen ich Jugendlichen zum Beispiel begegne. In manchen, da sind die Kirchen ja bis zum letzten Platz besetzt, wenn die Jugendlichen etwas gestalten. Und in anderen Kirchen ist das eher, ja, empfindet das die Gemeinde zum Teil auch als störend. Das kann man einfach auch so sagen. Wie weit muss man der Jugend im Gottesdienst Raum geben für Neues?
Ja, das ist immer eine Frage. Wissen Sie, das ist immer die Geschichte, das ist mit Kindergottesdiensten so, das ist mit Jugendgottesdiensten so. Bei Kindergottesdiensten, da schaut man auch, dass das möglichst kindgemäß gemacht wird. Und da haben sie natürlich eine volle Kirche. Da kommen sämtliche Eltern, da kommen die Großeltern, da kommen die Tanten, die Onkel. Und alle sagen, oh, war das wieder schön, war das wieder schön. Und dann siehst du nicht mehr. Und bei Jugendgottesdiensten ist es ähnlich. Da wird oft viel Zeit und Kraft investiert, um da Lieder einzustudieren und da eine Aufführung zu machen. Und da kommen die, um ihre Sachen sozusagen abzuliefern. Und dann sagen sie, der normale Gottesdienst, der gibt ihnen nichts. Das ist, wie soll ich sagen, wir müssen da schauen, dass wir natürlich zum Wesentlichen kommen. Dass also solche Gestaltungen immer hinführen müssen zum Wesentlichen. Dass es ein Akt der Gottesverehrung ist. Dass es nicht Selbstdarstellung ist. Aber die Gefahr ist natürlich immer irgendwo gegeben. Das kann auch bei einem Kirchenchor passieren, dass die das meinen, ihre Sache ist das Wichtigste. Oder wenn Applausmusik spielt. Also die Gefahr ist immer da und es muss immer geschaut werden, dass das zum Wesentlichen hinführt. Dass auf das Wort Gottes. Wissen Sie, wenn der Pfarrer dann seine Predigt hält und die Band ratscht hinten dran, weil sie das für nicht so wichtig findet, dann ist daneben gegangen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, das Wesentliche im Gottesdienst, die Eucharistiefeier, das Wort Gottes,
ja,
das dem Volk nahegebracht wird, aber natürlich auch, wenn wir jetzt die Gottesdienstvielfalt sehen, die wir haben mittlerweile. Sie haben vorher aufgezählt, Kindergottesdienst, Familiengottesdienst, Jugendgottesdienst. Es gibt auch noch zahlreiche andere Gottesdienstformen. Dann sollten auch diese Gottesdienstformen wieder in einem größeren Sinne auf den alltäglichen Gottesdienst hinweisen und auch zu diesem einladend sein. Also, dass wir nicht immer nur eine Gruppe im Gottesdienst haben, also die Familie nur zum Familiengottesdienst,
ja, ja,
sondern dass eben der alltägliche, ja, Gottesdienstbesuch Raum hat, aber die unterschiedlichen Stände, diese Gottesdienste auch die Möglichkeit haben, sie zu gestalten.
Ja, sicher. Sicher. Aber wie gesagt, wir müssen Obacht geben, dass die nicht so ihre Eigendynamik entwickeln und dann eben wegführen vom Zentralen. Das ist eben eine Gratwanderung. Und dann ist auch wichtig, dass die Tradition irgendwo noch weitergetragen wird. Wissen Sie, wenn die Jugendlichen bloß noch ihre Lieder singen und die Kinder ihre Lieder, und dann haben wir eines Tages das Problem, dass die Lieder, die sonst beim Gottesdienst gesungen werden, die sind für sie erstens nicht mehr interessant und die werden nicht mehr weitergetragen. Und das scheint mir ein großes Problem. Sie können also mit Kindern, da wird so viel Zeit und Kraft investiert für Kinderliedchen und die lernen die normalen Lieder nicht mehr und können es dann auch nicht mitsingen. Und das scheint mir eine gefährliche Geschichte. Weil da ein Traditionsbruch entsteht, den können wir gar nicht mehr aufholen.
Also dass hier auch etwas bewahrt wird und von jeder Generation neu entdeckt wird, ja, nicht neu gestaltet wird, weitergegeben wird.
Wissen Sie, wir haben eine Tradition und die sollten wir auch weitergeben. Und wenn da ein Loch passiert, dann ist nichts mehr interessant. Und das Wesentliche wird nicht mehr gesehen.
Dekan Gschwind, abschließend zur Volksfrömmigkeit habe ich an Sie noch zwei Fragen. Zum einen, was ist für Sie in der Volksfrömmigkeit ganz wichtig? Wo sagen Sie, das ist für mich ein zentraler Punkt, an dem ich, Dekan Gschwind, einen Höhepunkt im Kirchenjahr habe? Und dann zum anderen, was ist für Sie in der Volksfrömmigkeit in den letzten Jahren? Sie sind ja jemand, der Liturgie und Frömmigkeit seit vielen Jahren kennt und begleitet. Was ist für Sie am überraschendsten gewesen jetzt in den letzten Jahren? Welcher Umbruch in der Volksfrömmigkeit oder was, ja, also welches Neuentdecken?
Ja, das also muss man schon sagen, das mit den Wallfahrten, das ist schon etwas, das sind Aufbrüche, die man so nicht erwartet hat. Man hat ja auch zum Beispiel nicht erwartet, dass die Exerzitienbewegung wieder so neu sich entwickelt. Das hat man auch nicht erwartet. Hat man auch gemeint, das ist alles zu Ende. Nein, das hat sich so entwickelt, dass die Exerzitienhäuser erweitert werden müssen, dass zu den Einkehrtagen auch sehr viele Jugendliche kommen. Also da hat sich schon auch viel verändert. Und was für mich volksfrömmigkeitsmäßig immer Höhepunkte sind, das ist zum Beispiel bei uns der Leonhardtiritt. Wir haben jetzt wieder am 4. November Leonhardtiritt gehabt in Balzhausen. Da waren mehrere tausend Leute da, die mitgebetet, mitgesungen haben. Und da haben wir den Segen Gottes herabgerufen auf die Reiter und ihre Pferde. Also und Gott gebeten, er möge sie schützen und bewahren. Und das ist immer ein Höhepunkt natürlich. Oder die Lichterprozession, das ist etwas, oder die Maiandachten, das ist etwas, wo wirklich also die Gläubigen kommen und wo man miteinander betet und singt und wo der Kirchenchor dann auch singt und wo das alles sehr zu Herzen gehend ist.
Dekan Gschwind, ich sage vielen Dank für die Einblicke, die wir heute von Ihnen gewinnen konnten zum Thema Volksfrömmigkeit. Ich finde gerade dieses Thema ein spannendes Thema, da es immer in Bewegung ist und da immer Neues entdeckt wird. Und wie Sie auch gesagt haben, zurzeit bei uns wirklich Exerzitien, Einkehrtage und das Pilgern neu entdeckt wurde, was beides ja wirklich sehr persönliche Dinge sind, die mit dem persönlichen Weg, also buchstäblich beim Pilgern auch Weg mit Gott zu tun haben. Und das finde ich eigentlich eine erstaunliche Sache in unserer Zeit, wo vieles über den Computer geht, vieles über das Medienzeitalter, wird eigentlich der ursprüngliche Weg zu Gott wieder neu entdeckt. Auch etwas ganz Besonderes in unserer Zeit.
Es ist auch interessant, dass evangelische Christen da mitmachen. Also das ist unwahrscheinlich. Da gibt es bei uns in der Nähe so ein kleines Jakobuskirchlein und da kommen die von Augsburg raus, evangelische und katholische, oder evangelische Pfarrer, der katholische Pfarrer, um zu dieser Jakobuskapelle zu pilgern.
Also auch im Pilgern ist Ökumene möglich?
Ja. Das hätte man doch vor 50 Jahren sich nicht träumen wagen.
Dekan Gschwind, vielen Dank Ihnen. Ich würde Sie bitten, dass Sie uns zum Abschluss noch den Segen geben.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Das Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe alle Zeit bei euch.
Amen.